HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Dr. Adelheid Margarete Stauffenberg, Rufname Heidi Stauffenberg, Kinder- und Jugendlichentherapeutin, Dozentin am Institut für analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und Autorin eines Buches zur Psychoanalyse der ADHS. Herzlich willkommen, Frau Stauffenberg.
Guten Tag.
ADHS, damit ich mir dieses schwierige Wort ausgesprochen ersparen kann, was ist ADHS?
ADHS ist eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung.
Super. Also nicht super, aber wäre mir schon schwer gefallen. Bevor wir tiefer einsteigen, würden Sie mir zustimmen, als medizinischer und auch psychoanalytischer Laie, würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, ADHS ist eine Diagnose, die sehr stark von der Definition abhängt, also von der Definition des behandelnden Arztes oder Therapeuten?
Nein, da muss ich Ihnen ganz strikt widersprechen, denn es gibt natürlich für die Erteilung der Diagnose gibt es sozusagen einen sehr klaren Kriterienkatalog, der erfüllt sein muss. Es gibt vielfach geäußert und auch nicht ganz von der Hand zu weisende Befürchtungen, dass diese strenge ADHS-Diagnostik nicht überall vorgenommen wird angesichts dieser äußerst zahlreichen Diagnosen. Aber Sie haben natürlich recht. Es gibt das grundsätzliche Problem, dass es eine Beschreibung von Verhaltensweisen ist, in die sehr viele subjektive Momente eingehen. Also wenn Sie sich das anschauen, egal in welchen der beiden Klassifikationssysteme, also es gibt einmal das Klassifikationssystem der ICD-10 von der Weltgesundheitsorganisation, was üblicherweise eigentlich in Europa verwendet wird.
Entschuldigung, Klassifikation, das heißt die Einordnung
von Krankheiten.
Und Definition einer Krankheit.
Genau. Mhm. Oder es gibt das amerikanische System, das DSM, zurzeit DSM-4, und beide müssen natürlich diese Verhaltensweisen beschreiben und sie finden in beiden Systemen dann eben sehr weiche Kriterien wie zappelt oft, ist oft unruhig.
Und haben Sie in Ihrer Erfahrung schon mal zwei identische Fälle von ADHS erlebt, wie mutmaße ich als Laie, man als Arzt identische Fälle von Masern oder von Windpocken oder so erlebt? Gibt es das?
Naja, das ist natürlich bei den psychischen Störungen immer ein bisschen anders als bei den Masern und den Windpocken. Und wenn ich mich allein an die Beschreibung der auffälligen Verhaltensweisen halte, also sprich an das Ausmaß von Hippeligkeit, also von Hyperaktivität oder an fehlende Impulssteuerung, sprich an fehlende Kontrollmöglichkeiten des Kindes, dann gibt es da sicherlich Fälle, die von der reinen Beschreibung des Verhaltens her als identisch bezeichnet werden können. Mhm. Aber nun haben Sie mich ja wissend, dass ich eine psychoanalytisch, psychodynamisch arbeitende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin bin, eingeladen und von daher ist ja klar, dass ich einen anderen Blick auf diese ganze Frage werfe und da steht dann nicht im Vordergrund, wie sehr ähneln sich die Kinder in ihren Verhaltensweisen, sondern da steht im Vordergrund, was ist das jeweils Individuelle für das Kind. Mhm. Das heißt, wir fragen natürlich bei der Symptomatik ADHS, wie bei jeder Symptomatik, nach der Bedeutung, die es für ein Individuum hat.
Genau, auf die Details dieser Therapie, dieser Psychotherapie, Psycho ist ganz wichtig, in dem Zusammenhang kommen wir später vielleicht. Ein paar Worte zu Ihrer Person. Seit wann sind Sie als Kinder- und Jugendlichentherapeutin tätig?
Das weiß ich gar nicht genau. Also Mitte der 90er Jahre. Mhm. Seit Mitte der 90er Jahre.
Also
etwa, ja. Oder erste Hälfte.
Runde 15 Jahre. Und warum ausgerechnet ADHS als Thema Ihrer Doktorarbeit, als Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Naja, das ist dann so die Geschichte wie wohl ganz oft, nicht gerade wie die Jungfrau zum Kind, aber ich hatte einen Fall, an dem ich sehr intensiv gearbeitet habe und dieser Junge erfüllte sozusagen alle Kriterien einer ADHS und das war Anfang der 90er.
Welche Kriterien waren das?
Extreme Hyperaktivität, ausgeprägteste Probleme der Impulskontrolle, der Impulssteuerung, Unaufmerksamkeit, drohende sozusagen Scheitern in der Schule.
Das war wie alt war der Junge?
Als er zu mir kam, war er 6,5. Das war also noch im ersten Schuljahr. Ja? Weil in der Schule eben drohte sozusagen dieses Verhalten, was bekannt war, aber was von der Familie und auch vom Kindergarten her noch gut sozusagen kompensiert werden und eingebunden werden konnte, dass das in der Schule nicht mehr ging. Und dieses Phänomen finden wir ja sehr, sehr häufig. Und mit diesem Jungen habe ich intensiv und lange gearbeitet und war von daher mit dem Thema einfach beschäftigt. Mhm. Und dann kam sozusagen hinzu die Auswertung der Unterlagen im Kinder- und Jugendlicheninstitut, also im Institut für analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Hessen, also hier in Frankfurt, unser Institut. Da haben wir von 3 Jahrgängen alle Akten ausgewertet von Kindern, die in der Ambulanz des Instituts gesehen worden sind, um retrospektiv zu fragen, wie viele dieser Kinder würden heute eine ADHS-Diagnose bekommen. Ja, weil 1997, 98, 99 waren die Jahrgänge und damals war die Diagnose hier noch nicht so verbreitet. Mhm.
Ist das denn eine Kinderkrankheit wirklich oder fällt ADHS bei Erwachsenen weniger auf?
Ach, das ist nun ein weites Feld. Also,
Sie haben 5 Sekunden Zeit zu antworten.
Bei Erwachsenen sprechen wir von der Aufmerksamkeitsdefizitstörung, also nicht mehr Hyperaktivität. Die erledigt sich meistens mit der Pubertät, aber die Aufmerksamkeit bleibt. Und die Vertreter der ADHS-Diagnose und ihre Verbände haben jahrelang darum gekämpft, dass ADHS auch als eine Diagnose für Erwachsene akzeptiert wird, was eben nicht der Fall war, was aber jetzt der Fall ist. Und seit Frühjahr diesen Jahres eben auch für Erwachsene ein Medikament offiziell zugelassen ist.
Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch zur Psychoanalyse der ADHS, ADHS ist die häufigste Diagnose im Kindheits- und Jugendalter. Das hat mich überrascht. Dazu 3 Fragen. Wo, seit wann und warum? Fangen wir mit wo an und fragen ein bisschen genauer. Ist ADHS zum einen eine Krankheit der modernen Zivilisation, fast schon des 21. Jahrhunderts, also eine Krankheit und deswegen wo der sogenannten ersten Welt, also global betrachtet eine Krankheit der Privilegierten? Oder
Nein.
Ist das eine Fehlannahme?
Das ist eine Fehlannahme. Es ist sicherlich richtig, dass sozusagen die Etablierung und Verbreitung der ADHS-Diagnose von den USA ausgegangen ist. Aber sie haben inzwischen weltweite Erhebungen über ADHS und wir finden ADHS mehr oder weniger in allen Ländern. Die Frage ist eher zum Beispiel von Stadt und Land, von bestimmten traditionellen Lebensformen, also jetzt nicht in unserem Sinne Stadt und Land in den westlichen Gesellschaften, sondern ich beziehe mich da auf eine Studie aus Brasilien, wo Kinder aus der Großstadt verglichen wurden mit Kindern eines bestimmten Stammes an der See. Also völlig unterschiedliche Lebensverhältnisse und da haben sie ganz signifikante Unterschiede. Da finden sie dann bei diesen Kindern, die in traditionellen Lebensverhältnissen sehr naturverbunden leben, finden sie sozusagen keine ADHS-Diagnosen.
Also es ist schon abhängig von den jeweiligen Kulturen, den jeweiligen Lebensweisen.
Von der Kultur ist wohl eher abhängig, wie sehr das Verhalten als ein störendes und damit als ein pathologisches Verhalten auch diagnostiziert wird. Aber nicht unbedingt das Vorkommen des Verhaltens selbst. Mhm. Also es gibt ja auch einen sehr breiten Strang an Forschern, der sich von der Evolutionsbiologie herkommt und der Anthropologie und der Verhaltensbiologie damit beschäftigt, welche Funktion ADHS-typisches Verhalten für Gesellschaften wohl hat, weil die weltweiten Genscans, die gemacht worden sind, für dieses Dopaminrezeptorgen 4 mit einem bestimmten Allel, was eben typisch in einer Verbindung mit ADHS auftaucht, eben zeigt, dass diese Verbreitung in einer gewissen Weise weltweit ist, dass es bestimmte Häufungen gibt und wo dann also Hypothesen gebildet, wie das zu erklären sei. So dass aber auf jeden Fall von der Genetik her auch klar ist, es kann sich nicht um ein Verhalten handeln, was per se negativ ist, denn dann hätte in der Logik der Evolutionsbiologie es sich nicht so massenhaft sozusagen erhalten oder entwickeln können.
Genau, da kommen wir zu der Wann-Frage im Grunde. Seit wann, würden Sie sagen, ist ADHS die häufigste Diagnose im Kindheits- und Jugendalter? Oder anders gefragt, gibt es eine Zeitspanne oder vielleicht sogar einen Zeitpunkt, zu dem die Diagnose häufiger gestellt wurde?
Es gibt hier zahlreiche Vorläuferdiagnosen zu ADHS. Die bekannteste davon hierzulande ist wahrscheinlich die MCD-Diagnose, die minimale zerebrale Dysfunktion. Aber es gibt eine ganze Reihe, eine elendlange Liste der unterschiedlichen Bezeichnungen. Und in der ADHS-Diskussion wird gerne der Strobelpeter von dem Frankfurter Kinderarzt Hoffmann genommen als die erste Beschreibung eines ADHS. Aber diese genetischen und verhaltensbiologischen Forschungen, auf die ich verwies, die setzen natürlich einen völlig anderen Zeithorizont. Und da geht es auch nicht um eine Diagnose im Sinne einer Erkrankung, sondern da geht es um die Beschreibung eines Verhaltens, was bestimmte Funktionen hat oder haben kann. Und es gab, jetzt um auf Ihre Frage zurückzukommen, es gab in den 60er Jahren einen sehr starken Anstieg der MCD-Diagnose. Der war so massenhaft, dass sozusagen die Diagnose selber dysfunktional wurde, weil so viele Kinder damit erfasst wurden, dass es nicht mehr den Sinn einer Diagnose erfüllen kann. Ja, mhm. Sondern eben sozusagen eine minoritäre Gruppe von an die 30% nennt der Kinderpsychiater Nissen, glaube ich, wenn ich das recht im Kopf habe, als sozusagen eine derart hohe Verbreitung der Diagnose, dass es dysfunktional zum Sinne einer Diagnostik wird, weil es eben in den Bereich der Normalität hineingeht. Mhm.
Das ist ja im Grunde etwas, was diese Krankheit oder diese Diagnose, wo wir immer wieder im Gespräch drauf zurückkommen werden wahrscheinlich, also wo beginnt die Krankheit und wo ist es nur ein bisschen abweichendes oder auffälliges Verhalten? Das ist ja, hängt damit zusammen, damit komme ich zur Frage, warum das Ansteigen der Diagnose, dass man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht etwas eher als Krankheit, als Symptom wahrnimmt, dass man zu anderen Zeiten als, ja, ist ein lebendiges, wildes Kind registriert hätte?
Ich meine, damit berühren Sie eine der großen Streitfragen in der ganzen ADHS-Debatte.
Ja, wunderbar. Los, streiten wir.
Es gibt die Position, die sagt, wir haben die Diagnose so häufig in den letzten Jahren, weil erst allmählich das Bewusstsein überhaupt für ADHS als eine Krankheit, die der Behandlung bedarf, gestiegen ist. Das heißt, wir hatten vorher den gleichen Zustand, genauso viele Kinder, die ADHS hatten, aber sie wurden nicht als solche erkannt und damit auch nicht angemessen behandelt. Und genau darum gehen die Streitfragen, natürlich auch um die Frage, was ist eine angemessene Behandlung? Meiner Meinung nach lässt sich der Anstieg der Diagnose nicht davon trennen, dass wir mit Methylphenidat, also bestens bekannt, oder Ritalin, ein äußerst effektives Medikament zur Behandlung haben. Mhm. Es gibt also auch auf dieser Ebene das Phänomen von Angebot und Nachfrage.
Da müsste ich jetzt an dieser Stelle eigentlich fragen, wofür brauchen wir dann Psychoanalytikerinnen, wenn wir Ritalin haben? Ich möchte es aber noch einen Moment aufschieben, bevor wir über die Therapie reden, vielleicht noch die Diagnose ein bisschen weiter einzugrenzen. Mir ist aufgefallen, eine sehr interessante Stelle in Ihrem Buch, wo Sie sagen, die Diagnose ADHS hat eine entlastende Funktion. Was bedeutet das? Also im Zusammenhang mit dem, was wir vorher gesagt haben, früher hätte man gesagt, ach, ein lebendiges Kind kann sich manchmal nicht kontrollieren. Heute sprechen Sie von der entlastenden Funktion der Diagnose.
Die entlastende Funktion der Diagnose, die fällt, glaube ich, den meisten auf, die in diesem Feld operieren. Sie müssen sich vorstellen, Sie treffen auf Eltern, die große Probleme damit haben, dass ihr Kind mit seiner Form der Lebendigkeit, seiner Unaufmerksamkeit und einfach sozial auffällig ist. Und es fällt ja typischerweise meistens sozusagen als Problem auf, wenn das Kind eingeschult wird. Das heißt, vom Kind werden Verhaltensweisen erwartet, soziale Verhaltensweisen, die es nicht leisten kann. Es kommt in eine Außenseiterposition, es kommt in der Schule meistens auch in die bedrohliche Situation, sozusagen Schulversager zu werden oder zumindest unterhalb seinem potenziellen Leistungsniveau zu bleiben. Und Eltern möchten, dass ihre Kinder auch eine gute Schullaufbahn haben, weil sie sich natürlich als Eltern auch um die Zukunft ihrer Kinder Gedanken machen und wissen, ohne guten Schulabschluss hat das Kind schlechtere Startchancen. Also von daher ist ADHS etwas, was sozusagen unmittelbar die schulische und damit berufliche Entwicklung eines Kindes bedroht oder zumindest zu bedrohen scheint. Mhm. Und wenn ein Kind seine Leistungsfähigkeit nicht entwickeln kann, ist das eine Einschränkung. Mhm. Und die Eltern und die Entlastungsfunktion bezieht sich aber zum Zweiten sehr stark darauf, dass Eltern ja immer auch mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben. Jeder, der Kinder hat, weiß, das habe ich was falsch gemacht. Bin ich schuld, dass mein Kind jetzt dieses Problem hat? Und diese Frage stellen sich die meisten Eltern natürlich, wenn ihr Kind sozial auffällig ist. Und wenn dann die Diagnose kommt, ADHS, und so wie es in dieser verkürzten Form in der öffentlichen Diskussion meistens geschieht, als eine Funktionsstörung des Gehirns genetisch bedingt, dann ist das natürlich eine unglaubliche Entlastung und die Eltern haben nicht solche Schuldgefühle. Was dann auch oft mit dazu führt und es erleichtert, dass die Eltern angemessener mit ihrem Kind umgehen können.
Also, dass sie auch ihr eigenes Verhalten ein bisschen ändern. Sie haben eben den Struwwelpeter ins Spiel gebracht. Eine andere quasi archaische Figur, die immer wieder genannt wird, ist der Zappel-Philipp. Ist der ADHS-Patient von heute der Zappel-Philipp, plakativ gesagt?
Naja, also mit Struwwelpeter meinte ich natürlich den Zappel-Philipp aus dem Struwwelpeter.
Ja, Was ist denn mit Philippine oder wie auch immer das weibliche Pendant zum Zappel-Philipp wäre? Anders gefragt, wie sieht's mit den Geschlechtern aus bei ADHS? Ist das eine Jungskrankheit?
Ja.
Ja? So klar die Antwort?
So klar kann man das sagen, ja.
In Prozent?
Im Verhältnis etwa von 1 zu 3.
1 zu 3, na gut, also ja. Doch. Und
ja, aber die Mädchen, die Diagnose erhalten meistens nicht ADHS, Hyperaktivität, sondern die erhalten meistens die Diagnose ohne H.
Und was dann ist der Unterschied, für uns Laien gesprochen, zwischen ADH wie Hyperaktivität und ADS?
ADS ist eine reine Störung der Aufmerksamkeit. Die können sich nicht gut konzentrieren. Und damit, also, sind wir wieder bei diesen beiden Klassifikationssystemen, die ich eingangs erwähnte. Wenn wir uns nur auf das Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation beziehen würden, dann hätten wir gar keine ADS-Diagnose in dem Sinn, weil der ICD-10 verlangt für die Erteilung der Diagnose immer auch, dass Hyperaktivität vorliegt. Also über diese Untergruppen, die das amerikanische System gebildet hat, ist sozusagen ein Subtyp von ADHS geschaffen worden, eben als ADS ohne Hyperaktivität, der sozusagen die unaufmerksamen Mädchen erfassen kann, die verträumten Mädchen. Also diese ganze Frage der Diagnostik ist natürlich immer auch eine Frage der Entscheidungen und damit die Frage, wer entscheidet was, wie, warum.
Und damit ist doch verbunden auch eine Zuschreibung, eine sehr traditionelle Zuschreibung, wenn ich sie richtig verstehe, geschlechterspezifisch. Also Jungs sind per se lebhafter und Mädchen, die ziehen sich eher zurück, ziehen sich auch mal in eine Depression zurück und dann ist es sozusagen normal. Also das erscheint mir sehr archaisch, dieses
Geschlechter. Naja, wenn Sie das so sagen, klingt das schon fast wie eine Karikatur, aber die Realität liefert immer wieder Daten, die in der Tat das bestätigen. Die depressiven Erkrankungen sind wesentlich stärker beim weiblichen Geschlecht ausgeprägt und die externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten wesentlich stärker bei den Jungs. Das ist so. Und die Diskussion, die Genetiker und die Verhaltensbiologen interessanterweise führen, versuchen ja auch genau sozusagen auf einer kollektiven Ebene dieses Verhalten der Hyperaktivität in Zusammenhang zu bringen mit einem funktionalen Verhalten für Gesellschaften in bestimmten Situationen und Aufgabenstellungen.
Wo wir jetzt bei der Geschlechterzuschreibung sind, ADHS, viele sagen eine Modekrankheit. Wir haben es, glaube ich, jetzt schon ein bisschen widerlegt, dass es eine Modekrankheit ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja, auf der anderen Seite der Geschlechterbarriere, gibt es ja auch eine, in Anführungszeichen, Modekrankheit, nämlich die Magersucht und Mädchen, die sich ritzen. Würden Sie sagen, ganz plakativ, dass das ein Pendant ist zum ADHS, was jetzt die Verbreitung, / auch die gesellschaftliche Wahrnehmung angeht?
Das würde ich, glaube ich, so nicht sagen, nein.
Gut, dann lassen wir es. Warum nicht?
Weil
Zu plakativ wahrscheinlich.
Es ist ein bisschen zu plakativ. Und das, was die ADHS-Diskussion so kompliziert und auch oft so unglaublich emotional aufgeladen macht. Das ist ja nicht davon zu trennen, dass wir bei ADHS mit Methylphenidat, also Ritalin, Medikinet, Konzerte und so weiter, Medikamente zur Verfügung haben, die einfach extrem wirksam sind für doch also die größte Anzahl der Kinder, so 70-80%. Und das haben wir in diesem Sinne bei der Magersucht einfach nicht. Ja, und bei der Magersucht haben wir auch nicht in diesem sind die Diskussion, dass das genetisch bedingt ist. Bei der Magersucht wird ein psychischer Zusammenhang viel, viel selbstverständlicher akzeptiert. Und das ist ganz das Gegenteil, wenn Sie so wollen, zur ADHS.
Sagt die Kinder- und Jugendlichentherapeutin Adelheid Margarete Stauffenberg, Heidi Stauffenberg, die auch Musik mitgebracht hat, die vielleicht auch eine Rolle spielt, möglicherweise in der Therapie. Nach der Musik wollen wir ein bisschen mehr über die Therapie von ADHS reden. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe mitgebracht von Bach, Toccaten und Fugen.
Dann spielen wir die. Toccata und Fuge D-Moll BWV 565 von Johann Sebastian Bach in D-Minor. Hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur, ausgesucht von meinem heutigen Gast, Frau Dr. Adelheid Margarete Stauffenberg, Kinder- und Jugendlichentherapeutin mit Fachgebiet ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. ADHS ist keine Kinderkrankheit, das haben wir festgestellt, die man an roten Pusteln erkennt oder an hohem Fieber, sondern eine Krankheit, die sich im Verhalten einer Person ausdrückt und damit stärker abhängig ist von gesellschaftlichen Bedingungen, Definitionen. Wie hoch, würden Sie sagen, Frau Stauffenberg, ist der genetische Anteil dieser Erkrankung? Sie haben vorhin von einer Störung im Gehirn gesprochen. In populären oder populistischen Artikeln heißt es dann immer mal, da fehlt halt irgendwas Kleines im Gehirn. Also wie hoch ist der genetische Anteil, wie hoch der soziale Anteil? Oder kann man das gar nicht so trennen und unterscheiden?
Also ich kann es mit Sicherheit nicht und ich glaube auch nicht, dass das die Situation heute ist. Also die Forscher, die sozusagen versuchen, die genetische Beteiligung an der ADHS zu erforschen, die sind alle klug genug, sondern sich sehr vorsichtig zu äußern. Die sagen auch nicht, es ist eine Funktionsstörung, die genetisch bedingt ist. Das sind diese Verkürzungen, die zustande kommen. Und insofern ist ADHS also auf vielen Ebenen ein äußerst wichtiges Thema. Es ist ein riesiger Forschungskomplex, der daran hängt. Und diese Genscans, die da gemacht worden sind, im Zusammenhang eben mit diesem Dopamintransportersystem und den unterschiedlichen Allelen, wovon ich vorhin kurz sprach, was wir hier nun auch wirklich nicht irgendwie vertiefen können und müssen, die zeigen ja also, welch wesentlicher Schritt jetzt auch mithilfe sozusagen der ADHS-Diagnose gemacht wird, das Genpotenzial des Menschen in seiner Funktion für Verhaltensweisen und für psychische Dimensionen zu erfassen. Und da wird sicherlich weiter dran geforscht werden. Was dabei keine Frage spielt, und das ist nun eigentlich die Frage, die wir Psychotherapeuten, Psychoanalytiker stellen, was ein Verhalten an Funktion und an Bedeutung vor allem erfüllt. Also nicht Funktion von außen gesehen, sondern von innen gesehen. Und wenn Sie so fragen, wie viel Genetik, wie viel Soziales, das ist nicht zu beantworten. Interessant ist nur, also ich meine, es gibt für alle Studien, das ist ein weiteres Phänomen. Ja, Sie haben unzählige Studien und es gibt die Gegenstudien und. Aber wenn ich mich auf diese große repräsentative Umfrage beziehe, auf den Kick-Survey, den Schlack et al. Gemacht haben, da sind die Zahlen völlig eindeutig. Sie haben unterteilt 3 verschiedene Gruppen, hoher, mittlerer und niedriger Sozialstatus. Und wenn Sie dann gucken, wie die Zahlen für ADHS-Prävalenzen sind, die steigen sozusagen mit dem Sinken des Sozialstatus.
Also je schlechter, je schwieriger die soziale Situation, desto stärker ausgeprägt ADHS.
Ja.
Ah ja, okay, das ist ja eine relativ klare Geschichte. Sie haben für mich dann überraschend geschrieben, nach dieser Diagnose, je tiefer der soziale Status, desto mehr ADHS, dass in migrantischen Familien in Deutschland die ADHS-Diagnose sehr selten ist. Das hat mich zunächst überrascht, weil man doch annehmen müsste, migrantische Familien sind selten ganz hoch in der sozialen Skala angesiedelt. Wie kommt das?
Die Frage haben sicher die Autoren auch gestellt und die Überlegung angestellt, dass da in der Tat dann jetzt sozusagen die kulturellen Faktoren durchschlagen und das Verhalten anders beurteilt wird. Und deswegen in diesen Familien das, was für deutsche Familien, also deutschstämmige Familien jetzt im ethnischen Sinn gedacht und im kulturellen Sinn, viel schneller ein auffallendes Verhalten ist, für diese Familien so nicht, dass da eine größere Toleranz herrscht. Und das finden Sie analog in der ADHS-Literatur, wenn darauf hingewiesen wird, dass die ADHS-Diagnosen in den Mittelmeerländern wesentlich niedriger sind, als in den skandinavischen Ländern und in Deutschland. Und der Hinweis von den Autoren, die also jetzt keine psychoanalytische Perspektive darauf haben, sondern eine völlige Übereinstimmung mit der ADHS-Diagnose vertreten, sagen, ja, das hat wahrscheinlich kulturelle Hintergründe, wie sich ja auch generell zeigt, dass in den Mittelmeerländern die psychodynamische Erklärung der ADHS stärker verbreitet ist als hierzulande oder in den skandinavischen Ländern.
Punkt. Also haben wir Nord-Süd-Gefälle da gewissermaßen. Und nochmal auch damit verbunden mit der Frage, das Genetische, das Soziale, würden Sie sagen, ADHS ist vererblich?
Offiziell gilt ADHS als in hohem Maße vererblich. Da werden die Zwillingsstudien und die Adoptionsstudien angeführt, die dieses belegen. Aber also es ist ein bisschen wie so eine Störenfried-Funktion, in der ich mich da manchmal fühle mit dieser ADHS-Diskussion. Wenn Sie vom psychoanalytischen Standpunkt her die Adoptions- und die Zwillingsstudien nehmen, dann stellen Sie ganz andere Fragen. Dann fragen Sie nämlich, welche unterschiedlichen Besetzungen bringt ein Elternpaar, bringt eine Mutter, bringt ein Vater seinen beiden Zwillingen gegenüber. Sie gehen nicht davon aus, nur weil die bei den gleichen Eltern aufwachsen, dass die gleich behandelt werden. Mhm. Ja, sondern sie beziehen sich auf Elemente von Beziehung, die nicht messbar sind. Und das ist sozusagen ein Stichwort, mit dem das Auseinanderfallen dieser unterschiedlichen Herangehensweisen auch beschrieben wird. Das, was die Psychoanalyse macht und worauf sie achtet, das sind in dem Sinne keine messbaren, wiederholbaren Prozesse, sondern da geht es um sozusagen diese darunterliegenden Ebenen, die aber wirksam sind, wie wir wissen. Eltern berichten ja auch oft zum Teil völlig verblüfft, wie unterschiedlich ihre Kinder werden, obwohl sie doch gleich behandelt haben. Und erfassen aber nicht, dass sie vielleicht nicht immer nur gleich behandelt haben, weil es eben auch etwas gibt, was die Psychoanalyse seit ihrer Existenz als das Unbewusste bezeichnet.
Genau, damit haben Sie mir das Stichwort geliefert, damit sind wir eigentlich bei der Psychoanalyse. Sie sind Kinder- und Jugendlichenanalytikerin und Therapeutin. Unser Bild in der Gesellschaft der Psychoanalyse ist ja schon geprägt vom Erwachsenen auf der Couch bei Sigmund Freud, vielleicht auch noch von Woody Allen und seinen Stadtneurotikern. Aber Psychoanalyse und kleine Kinder, das ist doch in großen Teilen der Gesellschaft noch ein merkwürdiger Gedanke, dass sogar Babys, die noch nicht sprechen können, mit der Psychoanalyse sozusagen konfrontiert werden, die also noch gar keinen subjektiven Begriff des eigenen Leidens haben. Wie funktioniert das?
Naja, sicherlich nicht auf der Couch.
Sondern wo?
Im Raum, schon in einem geschlossenen Raum, und das ist auch ganz wichtig, und der gilt auch sozusagen als eine Symbolisierung dessen, was der Raum des Geschehens ist. Und wenn das Kind aus dem Zimmer herausrennt, dann hat das auch eine Bedeutung, und die es zu erkunden gilt. Kinder spielen, das ist sicherlich eines der wichtigsten Ausdrucksmittel. Kinder zeichnen, Kinder inszenieren und Kinder erzählen auch manchmal.
Und was tun Sie, die Therapeutin?
Ich höre zu, ich schaue zu und ich versuche mit dem Kind in ein Gespräch zu kommen, dass das, was ich meine, in seinem Spiel gesehen zu haben, dass ich das benenne. Und an der Reaktion des Kindes merke ich ja dann auch, ob das für dieses Kind zutreffend ist oder nicht.
Mhm. Und entwickeln kleinere Kinder, Babys mit Sicherheit nicht, aber kleinere Kinder, wenn sie immer wieder in dieses sich wiederholende, gleichbleibende Setting kommen, also in den geschlossenen Raum, wo sie bestimmte Spielzeuge, bestimmte Zeichenblöcke und so weiter immer am selben Ort finden, wenn ich es richtig verstanden habe, entwickeln diese Kinder irgendwann selbst eine Art von Bewusstsein für eine Therapiesituation oder ein unbewusstes Erfassen einer Therapiesituation? Wissen die, oh, heute gehe ich zu meiner Therapeutin?
Also das ist ja das Interessante, dass Kinder eigentlich sehr schnell ein Bewusstsein, eine Wahrnehmung dafür entwickeln, dass dieses Zusammensein hier irgendwie anders ist und dass das auch eine sozusagen wichtige Funktion hat. Sie spielen, aber sie wissen, das ist kein normales Spiel. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich nicht einfach so mit ihnen spiele, wie man normalerweise mit einem Kind spielt. Und Kinder wissen üblicherweise auch diesen Raum durchaus zu schätzen, als etwas, was sozusagen jetzt nur für sie da ist.
Also ist sozusagen, empfinden Sie das auch vielleicht in gewisser Weise als Privileg? Oh, die kümmert sich jetzt eine Stunde nur um mich?
Durchaus, ja.
Also Zuwendung. Mhm. Und bei den Jugendlichen, bei den Kindern wahrscheinlich eher nicht, aber das ist vielleicht eine etwas merkwürdige Frage. Es gab ja immer wieder Krankheiten, die sozusagen ein Sozialprestige hatten. Also bei Thomas Mann oder früher war es die Schwindsucht, wo die Frauen mit dem Riechsalz dann hantiert haben. Also die sozusagen auch schon sowas Soziales hatten. Gibt es da so eine Wahrnehmung? Ich glaube, das spielt auch bei der Magersucht bei Mädchen in gewisser Weise eine Rolle. Gibt es so ein Sozialprestige von ADHS jetzt bei Jugendlichen?
In meiner Erfahrung ist das so nicht der Fall, sondern eher umgekehrt.
Also sie werden eher gehänselt? Und
sie werden gehänselt und es gibt auch gerade so junge Jugendliche, die sehr dezidiert sich dagegen verwahren, dass sie zum Beispiel von Lehrern darauf angesprochen werden. Ich glaube, du hast ADHS oder so. Das ist eine Beleidigung, das lasse ich mir nicht gefallen.
Also sowas wie du Opfer.
Sicherlich auf eine ganz andere Art, aber eben dieses Pathologisierende, das erfassen die Jugendlichen sehr stark daran. Ja. Oder ich meine, also die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, das sind natürlich zu einem großen Teil eben auch Fälle, wo eine Medikation nicht gewirkt hat oder wo die Eltern strikt dagegen sind, ihren Kindern Medikamente zu geben, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Denn es gibt ja sozusagen eine klassische Standardtherapie für ADHS und das ist nicht die psychodynamische Psychotherapie, die psychoanalytische, sondern das ist, oder tiefenpsychologisch fundierte ist der bekannteste Begriff, sondern das sind eben Verhaltenstherapie und Medikation.
Genau, über den Unterschied wollen wir gleich noch reden. Vorher will ich Sie konfrontieren, Frau Stauffenberg, mit ADHS-Musik. Kennen Sie ADHS-Musik?
Was ist das bitte?
Ja, das werden wir jetzt gemeinsam versuchen rauszufinden. Normalerweise hier im Doppelkopf bei HR2 Kultur bringen ja die Gäste die Musik selbst mit. Wir machen es heute mal ein bisschen anders. Sie spielen jetzt ein Stück moderne Popmusik vor. Und das unter der Maßgabe, dass ich finde, dass das so ein bisschen ADHS-Pop ist. Es gibt mittlerweile auch die ersten Künstler, die von sich selber sagen, das ist ADHS-Musik. Das sagen die hier nicht. Das ist eine Berliner Band, die da heißt Bonaparte. Und ich würde Sie bitten, das Stück anzuhören. Ich glaube, eine Minute reicht. Und mir dann zu bestätigen oder zu dementieren, dass das, was möglicherweise mit ADHS zu tun haben könnte. Es geht los.
You know too much, too much, too much, too much, too much. Much, too much, too much, too much, too much. Much, too much, too much, too much, too much, too much. Much, you know too much, too much, too much, too much, too much. Much, too much, too much, too much, too much. Much, too much, too much, too much, too much, too much. Much. You know James Joyce. Well, I like your voice. You know Baudelaire. Well, I like your hair. You know Churchill. Well, I know Kill Bill. You know Tolstoy. Well, I know Playboy. You know politics. Well, I know party chicks. You know Wall Street. I just wanna meet. You know common law. I ask my ma. You know Sanskrit? Come on and say it. You know economy? Well, I believe in what I see. You know Sophie Shaw? I love rock and roll. You know algebra, but you don't wanna ride. Do you speak Japanese? You know too much, too much, too much, too much, too much.
Too much von Bonaparte im Doppelkopf hier auf HR2 Kultur mit der ADHS-Forscherin und Psychoanalytikerin und Therapeutin Heidi Stauffenberg. Und nach 40 Sekunden hat sie mich gefragt, was ist daran ADHS-Musik? Ich gebe die Frage zurück. Können Sie nicht teilen, diesen Eindruck?
Naja, ich bin ja jetzt nicht die Spezialistin
für, nee, es geht nicht um
für Popmusik. Aber ich meine, wenn ich mich so erinnere, wozu ich auch gerne getanzt habe, dann ist das doch irgendwie oft ein sehr schneller, heftiger Rhythmus. Also ich muss einfach passen bei dieser Frage. Ich kann es nicht beantworten.
Na, ich dachte, weil im Text so vieles umgewälzt wird. Er steht auf James Joyce und der andere auf Tolstoi und der andere dann auf Playboy.
Ja, da sind wir da bei der klassischen Frage E und U, oder?
Ja, E und U, aber ich meinte auch dieses diesen Umschlag, diesen extrem schnellen Umschlag von Information und Beschleunigung. Und das würde mich dann hinführen sozusagen zu dem Sozialen wieder von ADHS. Eine der zentralen Anforderungen im Arbeitsleben heute ist ja das Multitasking. Also die Fähigkeit, mehrere Dinge praktisch gleichzeitig tun zu können, sich auf verschiedenste Aufgaben in kürzeren Abständen konzentrieren zu können. Und da wäre die Frage, ist Multitasking nicht eine Art Spiegelbild von ADHS?
Oder vielleicht etwas, was ADHS hervorbringt. Ich meine,
ja,
die Stimmen äußern sich ja, dass Multitasking überhaupt nicht so effektiv ist, sondern es viel gescheiter wäre, eins nach dem anderen zu machen. Mhm. Und ich meine, insofern haben Sie natürlich recht. Also was Kinder, die die ADHS-Diagnose haben und die Symptome zeigen, ja in großer Kenntnis sozusagen oft von ihrem Problem selber sagen, sag mir nicht alles auf einmal, sag mir nicht den Ranzen, vergiss nicht deinen Ranzen, vergiss nicht deine Schuhe, vergiss nicht deine Jacke, sondern eins nach dem anderen, sonst ist es zu viel.
Okay.
Ja, also wo die Kinder selber sozusagen etwas Sequenzielles einfordern und nicht Multitasking machen möchten. Weil das Typische am ADHS ist ja sozusagen dieses Moment der Reizüberflutung. Und wenn zu viele Reize auf das Kind einstürzen, weiß das Kind nicht mehr, worauf es reagieren soll. Und deswegen ist egal jetzt von welchem Ansatz und von welchem Verständnis der ADHS sie kommen, was die Reaktion und der Umgang mit ADHS anbelangt, Konsens, helfen Sie dem Kind, sich zu strukturieren, geben Sie ihm eine strukturierte Umwelt. Mhm. Und das ist gerade das Gegenteil von Multitasking. Mhm.
Ohne, dass wir jetzt zu kulturpessimistisch werden, mit einer Bitte um eine relativ kurze Antwort abschließend zu dem Komplex, die Frage, welche Bedeutung haben die modernen Medien, die moderne Kommunikation in dem Zusammenhang und das Internet, um es mal so ganz pauschal zu sagen?
Naja, das sind sicherlich Errungenschaften der modernen Welt, diese Technologien, die größere Anforderungen an die Kinder stellen, auf vielen Ebenen. Und eine Ebene ist, und davon werden wohl die meisten Eltern zu berichten wissen, dass das Internet, die Spiele, die PC-Spiele oder auch gerade die Online-Spiele, die Kinder in einer extremen Weise damit konfrontieren, dass sie ihre Suchttendenzen kontrollieren und beschränken können müssen. Die Stunden gehen im Fluge vorbei. Ja, die Kinder denken, sie sitzen eine halbe Stunde im Spiel und es sind 2,5 Stunden. Und das heißt, diese Spiele haben eine so hohe Attraktion in diesem Kick des Weitermachens, dass sie wirklich größere Anforderungen stellen, Schluss sagen zu können.
Wir reden mit der Therapeutin Heidi Stauffenberg. Was würde die Therapeutin Eltern empfehlen, die jetzt, sagen wir mal, mit einem 6-jährigen Jungen, wir haben gehört, ADHS ist eher ein Jungenproblem als ein Mädchenproblem, die mit einem 6-jährigen Jungen kommen, wenn die sie fragen als Therapeutin, wie sollen wir den Internetumgang unseres Sohnes steuern?
Beschränken. Einem 6-Jährigen, wenn der überhaupt schon Internetzugang haben sollte, was man ja vielleicht auch nochmal in Frage stellen darf. Aber ich hätte jetzt auch bei dem 13-Jährigen, würde ich auch sagen, beschränken. Überfordern Sie nicht Ihr Kind derart, dass es seine Grenzen selber finden muss. Das ist einer der großen Mythen, die zu einem ganz traurigen Missverständnis führen. Eltern möchten ihren Kindern Freiheit geben, sie unterstützen, zur Eigenständigkeit erziehen. Und denken, die Kinder finden ihre Grenzen selber. Aber Kinder sind in vielerlei Hinsicht damit überfordert und brauchen Eltern, die ihnen in einer liebevollen und klaren Weise Grenzen setzen. Was eben jetzt nicht heißt, das mit der Brechstange durchzusetzen, aber immer wieder verlässlich da zu sein als jemand, der ihnen einfach diese Arbeit des Neins abnimmt.
Wie lange dauert eine Therapie im Schnitt? Wie läuft die ab? Können Sie es so ein bisschen exemplarisch vielleicht schildern? Wie lange dauert so eine Therapie? Wie teuer ist so eine Therapie zum Beispiel? Zahlt es die Krankenkasse?
Also in Deutschland haben wir ja die Situation, dass die Krankenkassen die sogenannten Richtlinienpsychotherapien bezahlen. Das sind eben die Verhaltenstherapie und das ist die psychoanalytische und die tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Und die dauern unterschiedlich lange. Da gibt es erstmal den großen Unterschied zwischen Verhaltenstherapien, die generell nicht so lange angesetzt sind wie die psychodynamischen Therapien.
Vielleicht ein Wort zum Unterschied, Verhaltenstherapie.
Die Verhaltenstherapien geben viel klarere Anweisungen und Einzelschritte, wie etwas zu machen sei und wie etwas auch unterlassen sein kann, was nicht erwünscht ist. Aber im Unterschied zu den psychodynamischen Therapien, die ja alle von der Psychoanalyse herkommen, fragen die Verhaltenstherapie nicht in diesem Sinne nach dem Unbewussten und seiner Bedeutung. Das tun sie nicht.
Das Unbewusste ist ja sozusagen das Zentrum der Psychoanalyse. Die Psychoanalyse beschäftigt sich intensiv mit dem Verhältnis des Kindes zu den Eltern. Gibt es da zuverlässige Werte? Welchen Einfluss hat das Verhältnis Vater-Kind, das Verhältnis Mutter-Kind auf eine mögliche ADHS-Erkrankung? Oder anders gesagt, kann man das überhaupt sagen, wer entscheidet mehr, Mutter oder Vater?
Das sagen wir lieber nicht, aus gutem Grund. Aber Sie sprechen damit natürlich eine der großen Diskussionen an, nämlich die Frage, wie weit leiden die Kinder unter den abwesenden Vätern? Sei es, dass die Väter wirklich physisch real abwesend sind und sie sie kaum noch sehen, weil die Eltern sich getrennt haben oder weil sie so berufstätig eingebunden sind. Aber sei es auch, dass dann, wenn die Väter da sind, sie emotional und psychisch für das Kind zu wenig zur Verfügung stehen. Und wir wissen aus nun schon alten Studien aus den 70er Jahren, wissen wir, wie wichtig die Väter gerade für die Jungens sind, so im Alter von 16 bis 24 Monaten, wo es so um bestimmte Prozesse geht, die in dieser Entwicklungsphase typisch sind, dass die Jungen lernen müssen, mit ihrem Kummer, aber auch mit ihrer Angst und ihrer Aggression umzugehen und dass sie dafür explizit nach dem Vater verlangen.
Ich habe das Wort Dad gelernt, nicht Dad als Papa, sondern D-A-D-D. Englisch für Dad Attention Deficit Disorder, so hat ein amerikanischer Analytiker das bezeichnet, also ADHS als eine Störung aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit durch den Vater. Dad Attention Deficit Disorder. Frau Stauffenberg, Sie als Therapeutin, wir müssen noch über Ritalin reden und andere Produkte, die andere Namen haben, aber im Grunde dieselbe Substanz haben. Medikament einerseits. Viele Erwachsene benutzen es als Leistungsdoping, Leistungssteigerungsmittel. Wie funktioniert Ritalin und wie ergänzt sich möglicherweise Ritalin mit einer psychotherapeutischen, psychoanalytischen Behandlung?
Große Fragen. Ritalin hilft, sozusagen die Konzentration zu steuern. Also die chemischen Prozesse erkläre ich jetzt nicht, aber es führt dazu, dass sozusagen der Fokus beibehalten werden kann. Und deswegen ist es ja auch so populär und so beliebt, eben zur Leistungssteigerung im Sinne des Gehirndopings oder Neuroenhancements. Und es gibt ja ernsthafte Diskussionen darüber, wie das sozusagen zu handeln sei. Ja, wer hat Zugang dazu? Kann der sich wirklich Vorteile verschaffen? Und in der gesamten ADHS-Therapie mit Medikation wird von den Kollegen ja auch immer betont, ja, dass sie versuchen, dem Kind klarzumachen, glaub nicht, dass das Ritalin dich klüger macht, sondern es hilft dir nur, dass du besser lernen kannst, aber lernen musst du immer selber noch.
Wie ergänzen Sie Ritalin oder ergänzt sich in Ihrer Praxis, Behandlungspraxis, das Medikament und die?
Naja, also das ist der Unterschied jetzt zur Verhaltenstherapie, die sozusagen ganz standardmäßig in einer Kooperation mit der Medikation auch erfolgt. Und das ist für die meisten psychodynamisch arbeitenden Kollegen schon etwas anders. Wir empfehlen manchmal, das Medikament verordnen zu lassen, einfach wenn ein Kreislauf sozusagen von extrem ungesteuertem Verhalten und mit hohen Aggressionen einhergeht und sozusagen Chaos mehr oder weniger den ganzen Tag, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Aber wie ich Ihnen schon sagte, also in meine Praxis kommen ja schon vorzugsweise sozusagen Eltern und Jugendliche, die eine Alternative zu der medikamentösen Behandlung suchen oder die auch unzufrieden damit sind. Aber es kann manchmal ein unverzichtbarer Schritt sein, um überhaupt in so ein ruhiges Fahrwasser zu kommen, dass man miteinander arbeiten kann. Aber dann ist immer sozusagen die Frage, im Auge zu behalten, wie lange ist das notwendig und wann kann es wieder abgesetzt werden. Aber da kommen wir dann in diese Bereiche hinein, dass wirklich das Lernen für einfach sehr viele damit leichter geht und damit eine hohe Attraktivität gesetzt ist.
Heidi Stauffenberg, Kinderanalytikerin und Forscherin in Sachen ADHS. Wir konnten jetzt vieles nur anreißen, trotzdem fand ich das sehr, sehr interessant. Letzte Frage. Was würden Sie Eltern raten, die befürchten, mein Kind könnte ein ADHS-Problem haben?
Ich würde Ihnen raten, sich an kompetente Stellen zu wenden, um das überprüfen zu lassen. Wenn Sie sich nicht mehr in der Lage sehen, überhaupt erstmal zu überlegen, was könnten wir vielleicht verändern, was ist los mit unserem Kind, warum ist das so unruhig Und was ist vielleicht in unserer Familie insgesamt erstmal zu verändern, ohne dass wir externe Hilfe in Anspruch nehmen müssten? Aber wenn, dann sollten Sie sich an kompetente Stellen wenden.
Frau Stauffenberg, vielen Dank für das Gespräch. Die letzte Musik kommt von Ihnen. Wir hören
Bob Dylan.
Mein Name ist Klaus Walter und ich wünsche mit Bob Dylan Forever Young allerseits.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.